Hört man mich? Ich glaube noch nicht. Jetzt, Technik. Genau. Ich glaube, es ist immer so, dass man sich vorstellen muss, ne? Also, ganz kurz, mein Name ist Matthias Krug. Wenn man den Nachnamen Krug hört, dann denken wahrscheinlich oder kennen wahrscheinlich viele den Namen meiner Frau eher, anstatt mein Namen. Das ist die Christina, die ist ja hier als Gemeindesekretärin unterwegs und sonst so, ne? Die ist ja hier immer am Rumwurschteln. Ich bin der Mann dazu. An ihrer Seite, ich sage immer, ich bin der starke Mann hinter einer noch stärkeren Frau. Weil ihr wisst ja, hinter jedem starken Frau steckt ein starker Mann und ne, und so, ihr wisst ja Bescheid, hinter jedem starken Mann steckt auch eine starke Frau. Vom Hause aus bin ich Erzieher und Jugendreferent, habe als letzteres gearbeitet, 3 Jahre glaube ich, 2,5 davon hier. Genau, und arbeite jetzt seit, ja gut, dann eben halt den Rest, 3,5 Jahre jetzt schon, in einem Kindergarten der evangelischen Kirche in Bessungen. Genau. Wie komme ich zum Thema Come Alive, lebe ein lebendiges Leben? Es ist ein Thema, was mich ehrlich gesagt schon lange herumtreibt. Und ich wollte euch mit der Frage konfrontieren, erstmal, was macht dich lebendig? Was macht dich lebendig? Das ist eine Frage, die kann nur jeder von euch selber beantworten. Es ist vielleicht Musik, es sind vielleicht coole Gelegenheiten im Lobpreis oder mit Freunden abzuhängen. Vielleicht ist es was anderes. Also bei mir, ihr habt es gerade schon gehört, ich liebe Reisen, ich liebe auch ganz gerne Musik. Das macht mich zum Beispiel immer sehr lebendig und ich liebe lebendige Musik. Also das heißt, ich liebe die irische Musik, weil sie sehr viel Lebendigkeit ausstrahlt. Nicht so ein bisschen wie die Deutschen, sondern eher so mit Herz und Verstand, und deswegen liebe ich Rand Collective, die durch die Bühne jagen und coole Texte singen. Das macht mich lebendig, da bin ich sehr gerne dabei und ich liebe auch mit meiner Familie rumzuhängen und coole Sachen zu unternehmen. Und dieses Thema ist riesengroß. Allein Michael Herbst hat da ja im letzten Leitungskongress drüber gesprochen und hat ein Buch auch darüber geschrieben, aber auch das fast nur, glaube ich, ein paar Aspekte. Deswegen versuche ich jetzt mal anhand 3 Aspekte das Thema anzugehen. Und genau, bin mal gespannt, wie es wird. Ja, genau. Mein erster Aspekt heißt, lebendig auch in schwierigen Zeiten. Quatsch, lebendig leben ohne Gemeinschaft geht's nicht. So, da stehen wir doch erstmal vor einem Problem, oder? Lebendig heißt Freiheit. Und Freiheit und Gemeinschaft, das passt erstmal nicht zusammen. Oder? Kommt drauf an, genau. Ich habe mich gefragt, ist es denn so, dass wenn wir in der Gemeinschaft sind, ist es da so, dass die Freiheit drin, ja, wie soll ich sagen, dass die da einhergehen muss? Oder was ist da los? Und Gemeinschaft finde ich eigentlich, wenn ich so in die Bibel gucke, der Dreh- und Angelpunkt in dem Wirken von Jesu und in der Bibel allein. Ganz viel Gemeinschaft. Gott an sich ist ja Gemeinschaft, ne? Wir reden von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also Gemeinschaft. Ich muss mal was trinken. Ist einfach zu heiß. Und wenn ich mir die Bibel anschaue und ich schlage so auf, da steht auch ganz am Anfang Schritt drinne: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein. Genau. Das heißt, man kann sich schon mal merken, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Ob es dir passt oder nicht, das ist erstmal egal. Das ist erstmal der Punkt. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Und es gibt so Typen, die leben in Gemeinschaft, die finden das mega cool. Und es gibt so Leute, die sagen, Gemeinschaft ist das nicht so mein Ding. Aber ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ein ganz zentraler Punkt auch in Jesu Leben. Ich habe mir überlegt, welchen Punkt nimmt man denn dazu auch aus der Bibel? Und ich muss sagen, ich liebe die Jünger. Ich liebe das Leben, das Jesus mit ihnen geführt hat. Denn er war ja nie allein unterwegs. Er war immer mit ihnen zusammen unterwegs. Der hat sich erstmal, das muss man sich auch mal vorstellen, 12 Chaoten zusammengesucht. Also, okay, ihr könnt euch eine Truppe vorstellen, wo wenn du als Jugendpastor unterwegs gewesen wärst und hättest dir so eine Truppe zusammengestellt, hätte die Gemeindeleitung gesagt, also, der muss das denn wirklich sein, der, und der ist jetzt auch nicht so, und Jesus hatte auch sehr viel Gegenwind bekommen. Aber er hat es durchgezogen, ihm war das egal. Er hat sie geformt, er hat sie trainiert, er hat sie gelehrt, er hat sie herausgefordert. Heute nennen wir dieses System Mentoring, überall bekannt. Viele Gemeinden nutzen das auch, um Systeme voranzubringen. Jesus war der Erste, der es so richtig gemacht hat. In der großen Gemeinschaft mit Leuten, wo jeder dachte, warum die? Heute denkt man nicht mehr so darüber. Heute hypen wir die Jünger. Denn aus diesen Chaoten, aus diesen 12 Chaoten, die sich darum gestritten haben, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, die lauthals waren und dann doch auf die Nase geflogen sind, wenn es drauf ankam. Aus diesen 12 Chaoten wurden die Pfeiler der Kirchengeschichte und des weiteren Lebens von ganz vielen Menschen, die sie verändert haben. Und es ging ja darüber hinaus, sie haben die erste Gemeinde gegründet. Und wisst ihr noch, wofür die erste Gemeinde bekannt war? Genau. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der das Apostel unterwiesen, ihre Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und dadurch durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten ihr Erlass. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und sie standen bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeder Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinschaft immer größer wurde. Eine Geschichte, die wir schon viel und ziemlich oft gehört haben, ich glaube schon jeder von euch hat mindestens zehn, sage ich jetzt mal, Predigten, Exegesen, Bücher darüber gelesen. Mich hat es in der Vorbereitung nochmal ermutigt, zu sagen, okay, Gemeinschaft ist wirklich das, was Gemeinden ausgemacht hat. Es ist nicht das Gebäude, es war nicht der Lobpreis, es waren nicht die coolen Predigten. Nein, es war die Gemeinschaft. Das ist das, was die anderen angezogen hat. So wie wir miteinander umgegangen sind, oder wie die damals miteinander umgegangen sind, war so faszinierend, das muss so richtig faszinierend ansteckend gewesen sein, dass sie gesagt haben, okay, ich will dabei sein. Ich will das auch haben, was sie haben. Ich will diese Lebendigkeit haben. Und dafür bin ich sogar bereit, etwas von mir zu geben. Nicht nur von meiner Freiheit, sondern auch, sie haben eine Gütergemeinschaft gelebt. Wer von uns würde denn gerne sein Haus gerne teilen oder seinen netten BMW oder was auch immer man fährt, mit anderen teilen oder eben, was einem so am Herzen liegt? Das ist eine ziemliche Herausforderung. Und ich glaube, gerade im heutigen Kontext der Weltgeschichte fordert uns dieser Text noch mehr heraus. Und ich bin einfach immer fasziniert davon, wie Menschen, die eigentlich wenig haben, durch die Gemeinschaft Menschen erreichen. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn Leute sagen, ich bin zu euch gekommen, mit Gemeinde hatte ich nicht viel zu tun, aber ich habe gemerkt, hier ist was anderes. Ich habe gemerkt, hier herrscht ein anderer Geist, ein anderer Spirit. Hier wird nicht so mit Druck gearbeitet, so von oben, du bist blöd, sondern, hey, wer bist du? Egal, wie du aussiehst, woher du kommst. Das, was sie gelebt haben, war politisch auch sehr herausfordernd. Das war eine Zusammenkunft von, ja, also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, da ist alles zusammengekommen, was kulturell und religiös gar nicht zusammengepasst hat. Das alles fand in der Gemeinde Jesu Platz. Jeder hatte seinen Platz. Und das finde ich ist mega cool. Und wir brauchen aber auch Gemeinschaft, damit wir korrigiert werden. Es ist so, manchmal bist du lebendig unterwegs oder du bist generell unterwegs mit Jesus und man merkt manchmal nicht, dass man Dinge tut oder sagt, die nicht in Ordnung sind. Und da brauchen wir einander die Hilfestellung. Und das ist nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Das ist das, was auch die Bibel sagt, dass wir jemanden brauchen, der uns auf den Boden zieht und immer wieder auch feststeht und sagt, so, Junge, jetzt komm mal wieder auf den Boden. Chill mal, okay? Ja, darfst du gerne. Wir brauchen aber auch Gemeinschaft mit Leuten, die uns herausfordern. Die sagen, okay, ich traue dir was zu. Und ich selber predige sehr viel und sehr gerne über die Gemeinschaft, weil ich selber erlebt habe, wie gut Gemeinschaft sein kann. Durch meine geistliche Mutter habe ich es geschafft, überhaupt ans Bibelseminar zu kommen und die Ausbildung zu schaffen, weil sie mir was zugetraut hat. Weil sie den kleinen, verkorksten, ängstlichen Jungen hat sie gesehen, dass aus dem später mal ein Mann werden kann, der predigen kann und vor Leuten das Evangelium verkündet. Keiner hat es gesehen. Ich habe es selber auch nicht gesehen. Aber sie hat gesagt, okay, ich traue dir das zu. Ich kick dich raus und du schaffst das. Ich will aber nicht verschweigen, dass Gemeinschaft auch brutal sein kann. Manchmal kann Gemeinschaft auch ziemlich gemein sein. Und dann kommt man in Krisen. Wir alle sind Menschen. Wir bauen Fehler. Wir tun Sachen, die uns hinterher leid tun. Wir sagen Dinge über Menschen oder zu den Menschen direkt, die sie verletzen. Oder ja, wir machen etwas, was diese Menschen teilweise auch in Situationen bringt, die nicht so schön sind. Und dann wird es schwierig, lebendig zu leben, auch wenn die Situationen schwierig sind. Lebendig leben ist einfach, wenn alles easy peasy ist. Ne? Wenn der Job läuft, Familie läuft, Gemeinde läuft, du bist überall angesehen, niemand sagt irgendwas Schlechtes über dich, du bist überall einfach gut. Und auf dem Konto stimmt auch alles perfekt. Was aber, wenn das alles weggenommen wird oder ein Teil einbricht? Was, wenn den Job, den du liebst, wenn er dir weggenommen wird und du auf einmal dastehst und denkst, wow, das habe ich nicht kommen sehen oder nicht wirklich wahrgenommen. Und dann kann es sein, dass du in eine Spirale abrutschst, in der du dich ganz zurückziehst. Also so war es bei mir zumindest. Ich habe eine Geschichte erlebt und die hat mich sehr zurückgezogen. Ich bin ziemlich weit weggegangen, also das ist noch nicht mal, das reicht ja noch nicht mal der Platz. Ich wollte mit dem ganzen System, Gemeinde, Jugendreferent, Jugendpastoren sein, Diakon, whatever, wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe Gott angeschrien, ich habe gesagt, hey, wenn das Gemeinde ist und wenn das bedeutet, dass man, wie man mit Hauptamtlichen umgeht, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Denn das ist nicht das, was ich gelernt habe, was ich aus der Bibel sehe und das, was uns unsere Referenten auch beigebracht haben und vorgelebt haben. Es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, wieder zurückzukommen, den Fokus zu verändern und auch zu sehen, dass es auch gute Zeiten gab. Ich habe hier super coole, ich sage jetzt immer noch Teens, ihr verzeiht mir, sie werden nach wie vor immer meine kleinen Teens bleiben, auch wenn sie jetzt große Erwachsene sind oder Jugendliche. Es erfüllt mich mit Stolz, von Weitem zu beobachten, aus was für Persönlichkeiten die geworden sind. Ich durfte nur 3,5 Jahre dabei sein. Aber das hat mich echt fasziniert und erfreut. Und ja, bin stolz darauf oder freue mich darauf, dass ich einen Teil des Lebens mitgehen durfte von ihnen. Und im Nachhinein waren viele Dinge vielleicht nicht okay, aber es war okay, so wie es ist. Meine Frau hat mir in dieser schwierigen Zeit einmal eine Geschichte von Josef nochmal erzählt, mich daran erinnert, dass man auch in schwierigen Situationen den Kopf hochhalten kann. Und in der Vorbereitung auf den heutigen Tag ist mir die dann auch nochmal in den Sinn gekommen und habe sie dann mal versucht, in einem Schaubild darzustellen, weil die Geschichte von Josef zieht sich lange, über mehrere Kapitel. Ich glaube, es würde sich mal lohnen, auch darüber eine Predigtreihe zu machen, weil da so viel drinsteckt. Und ich bin halt ein Freund von Grafiken und sowas, ne? Deswegen habe ich mal versucht, so das zu machen. Hat der eigentlich auch einen Laser? Da, bam. Sieht man das eigentlich überhaupt? Eigentlich, naja. Ich muss ihn einschalten auch noch. Ah, jetzt, oder? Nein. Also mir geht es einfacher. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Also Peter, ich weiß, was du mit diesem Ding meinst. Aber ich habe seit 3,5 Jahren nicht mehr gepredigt, okay? Das, okay. Okay, ich will mal hier anfangen. Ich habe die Zahlen, könnt ihr einfach vergessen, das war für mich nur einfacher, das zu machen. Also, Josef bekommt einen Traum. Das ist erstmal High Level. Er bekommt den Traum, eines Tages werden meine Brüder vor mir auf die Knie fallen. Die, könnt ihr euch natürlich vorstellen, waren nicht sehr erfreut darüber. Unter anderem auch deswegen, weil Josef der Lieblingssohn von allen war. Und irgendwann hatten die Nase voll und haben ihn in den Brunnen geworfen und verkauft. Bam, es geht erstmal eine steile Kurve nach unten. Aber das war ja noch nicht alles. Nein, er wurde verkauft als Sklave. Okay, als Sklave heißt erstmal, du hast gar keine Rechte. Weder heute noch damals. Wenn du Sklave bist, bist du auf die Herrschaft angewiesen desjenigen, der dein Herr ist. Ich weiß nicht, wer von euch den Film 12 Years a Slave angeguckt hat. Und er hat mich zutiefst berührt. Ich habe am Ende fast geweint. Das mache ich bei den meisten Filmen nicht. Aber weil die Geschichte wahr ist und weil sie eine Brutalität aufzeigt, wie mit Menschen umgegangen worden ist. Und das ist sowieso mein Thema, da werde ich leicht emotional. Deswegen gehen wir gleich weiter. Aber er bewährt sich bei Potiphar. Er sagt, okay, ich bin jetzt ein Sklave. Aber okay, ich kann sagen, das Glas hier ist halb voll oder halb leer. Es ist halb voll, ich mache das Beste draus. Und er gewann bei Potiphar Ansehen. Kriegt eine hohe Stelle auch. Aber dann kommt wieder so ein Knack. Ne, dann Potiphars Frau will ihn vernaschen und er will das nicht und sie schmeißt ihn dann und er glaubt ihr aber mehr als ihm. Naja, Ende vom Lied ist, bam, ab ins Gefängnis. Tiefer geht's nicht. Ich meine, vorher war ja Sklave. Als Sklave siehst du zumindest, jetzt bei Potiphar gesehen, er hat das Tageslicht gesehen, er hat Menschen gesehen, wahrscheinlich auch bessere Gerüche. So, aber jetzt ist er im stinkigen Keller irgendwo unter der Erde und modert da vor sich hin. Und man könnte eigentlich denken, boah, jetzt ist die Situation, wo du ganz am Boden bist, jetzt gibt er auf. Aber nein. Er steht wieder auf und sagt, okay, I will do the best out of the situation. Dann, er gewinnt, er bewährt sich im Gefängnis. Dann kommt irgendwann die Traumdeutung der beiden. Dann geht es wieder so ein steil bisschen bergauf. Er merkt, das, was ich damals an Vision hatte, das kann ich ja tatsächlich. Also ich kann Visionen bekommen und sie deuten. Und ich habe es so leicht gemacht, weil das sich ja dann auch bewahrheitet. Und von den einen hat es leider der Tod gedeutet. Und wer will schon gerne den Tod eines Menschen vorhersagen? Genau, dachte ich mir. Deswegen bin ich noch leicht. Und dann ist so, ne, der Mundschneck, der war ja so der Typ, der dann rausgekommen ist, und der vergisst ihn dann. Und dann kommt das Nächste, ne? Kriegt irgendwann der Pharao einen Traum und er kann ihn nicht deuten. Und dann kommen die Traumdeuter und die können das auch nicht. Und erst dann kommt der Mundschneck die Idee, da war ja einer. Moment. Stimmt, Josef hier hieß er. Der hat mir und dem anderen den Traum richtig gedeutet. Vielleicht fragst du den Kerl mal. Und dann kommt er an den Hof des Pharaos, erklärt ihm das, sagt ihm, was er tun soll. Und darauf die Reaktion, finde ich vom Pharao auch erstmal bemerkenswert. Okay, ein Sklave kommt, deutet den Traum, er sagt, was er tun soll. Der Pharao tut's und schmeißt ihn nicht gleich wieder ins Gefängnis. Das wäre übrigens die Herrschaft, so wie es heute oftmals machen sollte. Nein, der Pharao macht ihn zum zweitwichtigsten Mann. Und dann geht die Kurve stark auf und irgendwann ist es tatsächlich soweit. Ganz, ganz viele Kapitel später, durch viele Umwege noch, erfüllt sich die Prophezeiung. Was man schön sehen kann, diese Linie ist lang. Diese Linie ist lang und kurvig. Und sie hat mir gezeigt, hey, versuch den Fokus doch mal nicht immer auf das Negative zu lenken. Auch wenn es schwierig ist. Versuch, das Beste aus der Situation heraus zu machen. Ja, und wie kann ich das so machen? Wie kann ich denn, wenn ich so richtig am Boden bin und teilweise auch vielleicht keinen Kontakt finde zu Gott, wenn du das Gefühl hast, deine Gebete reichen nur bis zur Decke, wenn überhaupt. Mir hat damals geholfen, mich mit anderen Leuten zu treffen, zu beten, dass andere Leute auch für mich beten. Und ich habe versucht, trotzdem Gott in der ganzen Zeit meinen Schmerz, meine Wut, meine Enttäuschung, all das, was mich beschäftigt, rauszuschreien, richtig ans Kreuz zu werfen, ohne jetzt drüber nachzudenken, ob das theologisch richtig ist, wie ich ihn anspreche. Sondern in dem Moment war ich einfach sauer. Ich wollte einfach alles raus, sonst hätte es meine Seele zerfressen. Und so Step by Step ging das dann wieder besser. Zudem hat mir auch noch geholfen in dieser Situation, dass ich dann Anfang des Jahres in Beutin war, eine Woche lang mir eine Auszeit gegönnt habe. Das ist zwar schon Ewigkeiten her, aber es brudelt immer noch in mir. Oder es hat damals immer noch. Und ich habe diese Zeit in Beutin, das ist, für die es nicht wissen, so eine Seelsorge, wie sagt man das, Community-Platz, wo man hinkommen kann und quasi in kleinen Gruppen über das Leben nachdenkt auch. Und es gibt dann immer Einzelgespräche. Und in Beutin ist es so, da ist keine Menschenseele. Also da ist wirklich Stille. Und wenn man dann mit dem Zug nach Hamburg wieder fährt, also ist hinter Hamburg, dann merkt man erst, wie laut und wie schnell die Welt ist. Auf jeden Fall habe ich diese Zeit genossen, ne? Weil da war nur Zeit, Gott und ich. Und wir haben ganz viel geredet, aneinander gearbeitet, dass ich jetzt hier wieder stehen kann und auch predigen kann und sagen kann, okay, die Vergangenheit ist vergangen. Eine andere Geschichte, oder was heißt Geschichte, ein Mann, der mich mein Leben lang eigentlich schon, also Leben lang, aber der mich schon ziemlich lange begleitet, ist die Geschichte von Hudson Taylor, dem Gründer der China-Inland-Mission. Man könnte über ihn sagen, Hudson Taylor war ein Mann des Gebetes. Ich habe seine Biografie, ich weiß nicht, wie oft gelesen, weil sie mich fasziniert hat. Der hat sein ganzes Werk auf dem Gebet aufgebaut. Sein Sohn schrieb mal über ihn, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, er betete, als ob die Arbeit vom Gebet abhängen würde, und er arbeitete, als die Arbeit vom Gebet abhängen würde. Macht das Sinn? Ich glaube schon, ne? Und vor allem, was er gemacht hat, egal wie viele schlechte Nachrichten er bekommen hat, wie viele Missionare gestorben sind, dass das Geld knapp wird, dass die Spenden nicht mehr einkommen, Häuser zerstört werden, Ehen vielleicht auch kaputt gehen von seinen Missionaren, Krankheiten, hat er die Ruhe bewahrt. Im Gebet. Und selbst als ihm schlecht ging, brauchte er auch nicht nur das Gebet, sondern auch andere Menschen. Wir brauchen, wenn es uns schlecht geht, auch andere Menschen. Und bei ihm war es seine kleine Tochter. Es gibt eine Situation, wo er sagt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich musste im Bett liegen, konnte mich nicht mehr bewegen. Dann kam mein Geburtstag und meine Tochter hat mir ein Schiff gebaut. So im Ranger-Style, ne? Kam damit an das Bett, guckt ihn an und sagt, Papa, dies ist mein Geschenk für dich. Mit diesem Boot segelst du nach China wieder zurück. Und er war in dem Moment sprachlos. Konnte nichts mehr sagen. Und er sagt, das war das tollste Geschenk, was er jemals in seinem Leben erhalten hat. Von seiner Tochter. 5 Jahre da, vielleicht 6. Das Leben zeigt mir dieses Mannes, was durch Gebet alles passieren kann. Und wenn man es geschafft hat, kommt man gestärkt aus diesen Situationen hervor. Und ich liebe Geschichten, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Geschichten sind so mein Teil, um beim Predigen Sachen nahe zu bringen oder meine Gedanken näher zu bringen. Sie fokussieren mich eher. Und zwar gibt es eine Geschichte, die ich vor kurzem gestoßen bin, die mich sehr, sehr fasziniert hat. Und zwar, ihr könnt euch mal vorstellen, ihr seid 16 Jahre alt, ihr habt einen Autounfall. Vorher seid ihr alles, ne, vorher war alles super, dann mit 16, nicht mit 60, sondern 16, ein Autounfall in Amerika spielt das. Ne? Waren auf dem Weg zum Fußballspiel. Okay, nichts weiter passiert, ein paar Blessuren, Gott sei Dank. Ein paar Monate später, Bein ist irgendwie lähmt, keine Ahnung, mitten am Laufen. Orthopäde sagt, keine Ahnung, geht zum Neurologen. Neurologe sagt, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, geht zum Orthopäden, so ungefähr. Irgendwann ging es weiter, links, ging das linke Bein an. Dann am nach und nach andere Symptome sind aufgetreten. Hat jahrelang gedauert, bis sie herausgefunden haben, dass der Kerl, sein Name ist Justin, unter einem sehr, sehr, unter einer Diagnose, die es heißt ALS, also es ist eine Krankheit, der ihre Funktion der Muskulatur im Prinzip ja schwächt. Er hat es trotzdem geschafft, er hat geheiratet, also die Schübe kamen nacheinander über Jahre hinweg. Er hat geheiratet, hat 3 Kinder, hat auch zu einer Zeit noch als Grafikdesigner, konnte er noch arbeiten. Und als die Situation, als die Krankheit in sein Leben gekommen ist, und das dann hieß im Prinzip, hey, du hast diese Krankheit und nach für nach werden deine Körperfunktionen weggehen. Hat er das Beste draus gemacht. Und er sagt, sein Freund Patrick, die sich schon seit Kindsbeinen ankennen, sagt über ihn, er ist ein Typ, der für den nichts unmöglich ist. So nach dem Motto, sag mir was, warum denn nicht? Ne? Und eines Tages sitzt dieser Mann, der sitzt mittlerweile komplett im Rollstuhl, kann weder seine Arme noch seine Beine bewegen und guckt eine Dokumentation über den Jakobsweg. Okay. Das fasziniert ihn und er hat das Gefühl, er soll pilgern. Im Rollstuhl. Er fragt seine Frau, hey, was hältst du davon? Ich würde das gern machen. Sie sagt nur, okay, wenn du das willst, tu es. Dann fragt er seinen besten Freund Patrick. Er sagt hier, pass mal auf, meine Idee ist, den Jakobsweg zu wandern. Weiß jemand von euch, wie viele Kilometer das sind? 800, genau. 800 Kilometer über mehrere tausende Höhenmeter, Stock und Stein, im Rollstuhl, zu zweit. Das sind die Eingangsvoraussetzungen. Und wisst ihr, was er sagt? Ein klaren Satz. I'll push you. Ich werde dich schieben. Ohne Wenn und Aber. Egal, wie viele Schmerzen ich habe, egal, wie schwer es wird. Ich werde dich schieben. Und damit kommen wir zu dem letzten Punkt auch. Egal. Lebendig leben, step out, wag was. Und die haben es tatsächlich geschafft. Die haben es überwunden, die 800 Kilometer über Stock und über Stein. Wir werden nachher zum Schluss der Predigt noch einen kurzen Clip sehen über das Musikvideo. Also Switchfoot, eine christliche Rockband, hat dazu auch einen Song geschrieben, der heißt Life is Well. Ihr könnt euch dann nachher nur auf die Bilder fokussieren und den Rest einfach davon lassen. Und ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, warum kann ich kaum etwas wagen? Ich wünsche mir, ich würde gerne etwas wagen, aber ich kann es nicht. Warum? Warum kann ich nicht wie Petrus auf dem Wasser gehen? Bin ich zu verkopft? Oder habe ich zu viel Schiss? Ich glaube ganz ehrlich, dass wir zu verkopft teilweise sind und zu viel Angst haben. Angst davor, Dinge zu wagen, vor der alle sagen können, hast du sie noch alle? Spinnst du? Oder auch Angst, dass es nicht klappen könnte. Aber hey, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Hätten wir immer so gedacht in der ganzen Geschichte, dann könntet ihr jetzt nicht in den Urlaub fliegen. Die Gebrüder Wright hätten kein Flugzeug gebaut. Ihr könntet jetzt nicht nach Mallorca fliegen und euch einen Sonnenbrand holen. Henry Ford hätte kein Auto gebaut. Das sind Leute, die haben gesagt, okay, ich wage es. Ich gehe nach vorne. Bin wie Petrus und sage, okay, ich wage es raus, aus dem Wasser. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Und manchmal kann dieser Schritt, dieses etwas wagen, das kann manchmal auch bedeuten, dass du sagst, nein. Ich wage es, nein zu sagen. In christlichen Kreisen übrigens etwas, was wir schwer können. Zu sagen, nein, weil es gerade nicht geht. Ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo andere Dinge wichtiger sind als Gemeinde. Weil in der Familie extrem viel los ist. Und man merkt, Arbeit geht auch gerade Land unter, aber ich brauche quasi die Arbeit, damit ich meine Familie ernähren kann. Aber in der Arbeit der Gemeinde muss ich gerade zurückgehen, weil es einfach familiär etc. gerade nicht geht. Und ich weiß, ich kenne diesen Kampf dahinter. Der Kampf dahinter, ich möchte doch gerne und mit Gott ist doch alles möglich, aber ich kann nicht. Und das ist, Leute, lebendig und mündig hoch 10. Das zu sagen, dahin zu kommen. Zuzugeben, zu seinen eigenen Schwächen zuzustehen und sagen, okay, momentan kann ich nicht stark sein. Es geht nicht. Denn manchmal ist Familie einfach wichtiger. Ich komme aus einer, ich nenne es mal christlichen Workaholic-Familie, die viel in die Gemeinde rein investiert haben. Das Gute war, ich habe Gemeinde schätzen gelernt. Gemeinde ist ein Teil meines Lebens. Aber als bei uns zu Hause der Punk abging, haben sie zu spät reagiert. Und das sagen sie auch heute noch. Jetzt, 30 Jahre, 20 Jahre danach, kam meine Mutter neulich auf mich zu und sagte, wir hätten damals doch mehr Zeit für euch investieren sollen. Es tut mir leid. Weil die Frage ist, was deine Kinder später zu dir sagen. Möchtest du später, dass deine Kinder zu dir sagen, für die Gemeinde und für die anderen Leute warst du da, aber für mich, deine eigene Tochter, meinen eigenen Sohn, hattest du keine Zeit. Ich möchte das nicht miterleben. Und wie schon gesagt, es gibt Zeiten, da ist es auch völlig in Ordnung, das zu machen. Und da müssen manche Sachen einfach losgelassen sein. Und das ist ein Riesenschritt für manche. Für mich war es auch ein Riesenschritt raus, weil ich immer gewohnt bin, irgendwie in der Gemeinde mitzuarbeiten, entweder als Hauptamtlicher oder als Ehrenamtlicher. Und selbst wenn ich jetzt nicht mehr als Hauptamtlicher da bin, versuche ich ganz viel mitzudenken und meine Frau mit zu unterstützen und was weiß ich alles. Und irgendwann hat mein Vater jetzt gesagt, die Tage, Junge, hat mir ins Gesicht geschaut, sagt, Junge, pass mal auf, lass Gemeinde sein und kümmere dich um deine Familie. Die ist jetzt dran. Du hast Entscheidungen zu treffen. Manchmal brauchst du sowas. Ne? Manchmal brauchst du jemanden, der dich in den Sockel stellt, dich anschaut und sagt, jo, so. Das kann eine Form davon sein. Eine andere Form wirklich kann sein, okay, ich wage mich heraus auf neue Terrasse. Etwas, was ich noch nie gewagt habe. Ich weiß nicht, was dein Jakobsweg ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selber entscheiden. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Schritt wagst. Und egal, was dich zurücklässt, deine Vergangenheit, die Angst zu versagen, lass es am Kreuz und wag den Schritt. Geh. Hey, du hast nur das eine Leben. Du hast nur das eine Leben und das Leben ist so kurz davor dafür, um etwas nicht zu wagen. Und ich glaube, wir können gemeinsam viel mehr erreichen, als wir denken. Und die Frage ist nur, lässt du dich darauf ein? Lässt du dich darauf ein? Bist du mutig? Springst raus wie Petrus aufs Wasser und rennst zu Jesus? Oder bleibst du lieber im scheinbar sicheren Boot? Lass Gott deine Geschichte schreiben. Wie schon gesagt, du hast nur das eine Leben und Gott möchte, dass es lebendig ist, dass es vorwärts geht. Wag es. Und ich möchte jetzt mit euch diesen kurzen Clip gucken. Genau. Viel Spaß dabei. Und lasst einfach die Bilder auf euch wirken.